Systemisch führen in der Kita. Brauchen wir das überhaupt? Die Frage stelle ich gerne dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Systemisch führen, systemisch denken und handeln, systemisches Handwerkszeug. Was soll das überhaupt sein? Und wozu ist es überhaupt gut, wenn ich jetzt als Führungskraft in der Kita, in der Krippe, im Hort angestellt bin, dann bin ich in erster Linie doch Pädagoge, muss dafür sorgen, dass es den Kindern, den Eltern gut geht und ja, mein Team ins Boot holen. Und ich glaube, das könnte gleich der erste Aufhänger sein, wenn ich an systemisches Führen denke. Und heute möchte ich mich darüber unterhalten mit Sarah Panjutin. Sie ist heute mein Interviewgast und wenn dich das interessiert, dann hör gerne in diese Folge rein.
Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster.
Hi.
Genau,
dass ja. du mich eingeladen hast.
Sehr schön, Sarah, dass du jetzt hier zu uns gekommen bist. Wir wollen ja gerne heute über das Thema systemisches Führen sprechen.
Ja.
Und bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich mal sagen, stell dich doch gerne einmal vor. Sarah, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her?
Hi, mein Name ist Sarah Panjutin. Ich komme aus Hanau in Hessen und ich bin gelernte Erzieherin schon 10 Jahre. Ich habe einen Bachelor in der sozialen Arbeit dieses Jahr abgeschlossen an einer privaten Hochschule. Das habe ich nebenberuflich studiert und habe in den letzten 2 Jahren meinen systemischen Berater ebenfalls hier in Hanau gemacht. Und mein Bachelor ging auch über systemisches Führen und systemische Organisationsentwicklung. Ich finde das einen ganz spannenden Bereich und es hat mein eigenes Handeln in meinem beruflichen Alltag als Führungskraft stark verändert. Ja, so dass es auch meine Kollegen und die Kinder, das ist die Eltern, das ist einfach das gesamte Netzwerk und das ganze System, in dem ich mich bewege, bemerkt hat, dass eine Veränderung stattgefunden hat und das fand ich schön.
Wow, das ist ja eine steile Karriere. Also du hast mir vorhin erzählt, du bist 31 und wir haben was gemeinsam. Wir waren beide auf der Realschule, das haben wir auch schon festgestellt. Und das hier auch als Ermutigung für alle Zuhörerinnen
Unbedingt.
Und Zuhörer. Also da, wo du jetzt noch stehst, da musst du nicht unbedingt in 5 Jahren auch noch stehen. Du darfst aber natürlich gerne dort stehen, jeder so wie er mag. Ja, du hast jetzt erzählt, du bist Erzieherin, du hast jetzt gerade berufsbegleitend deinen Bachelor gemacht in soziale Arbeit, neben deinem Beruf, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Also auch das und sogar jetzt noch den systemischen Berater gemacht. Und dann lass uns doch jetzt gerne mal, du bist ja jetzt die sogenannte Fachfrau für systemische Beratung, lass uns da doch gerne mal einsteigen. Sarah, wie bist du überhaupt dazu gekommen, jetzt auch noch, also nach diesem Studium, dann auch noch dich für nicht soziale Arbeit, sondern systemische Beratung zu entscheiden? Also was hat bei dir den Auslöser gegeben, in diese Richtung noch dich weiterzubilden?
Ja, ich kannte die systemische Beratung schon aus meinem Anerkennungsjahr vor 10 Jahren. Meine Anleiterin war systemische Beraterin oder war gerade wahrscheinlich in der Ausbildung dazu. Und schon diese Anleitergespräche hatten eine unglaublich hohe Intensität und haben mich selbst stark weitergebracht, nur in dem Jahr. Und später habe ich im Kinderheim gearbeitet und dort war auch der systemische Ansatz vorherrschend. Unser Leiter des Kinderheims, beziehungsweise ich glaube der Vorstand des Trägers war systemischer Therapeut und einige der Kinder, die wir betreut haben, waren auch bei ihm in Therapie. Und die Art und Weise, wie Teamsitzungen und Reflexionen stattgefunden haben, haben mir unglaublich gut gefallen. Wie stark ich in meiner Individualität gesehen wurde als Mitarbeiterin mit meinen Ressourcen und Stärken, das habe ich vorher so gar nicht erlebt. Und schlussendlich war es so, dass ich mir dann schon vor ein paar Jahren dachte, ich fühle mich oft nicht ausreichend wissend für kritische Elterngespräche. Mhm. Obwohl ich natürlich Fortbildungen dazu besucht habe, ist es ein Unterschied, ob man eine dreitägige Fortbildung mit Input und ein bisschen Üben besucht oder ob man 2 Jahre mit intensiven Fortbildungen, mit intensiven Übungen, Selbsterfahrung, Supervisionstagen, in denen die eigenen Fälle nochmal bearbeitet werden, das eigene Verhalten reflektiert wird, wo man in der Beratung ja auch gefilmt wird. Und dann gucken sie es alle anderen an und können sagen, was wäre noch möglich gewesen, hat mich dazu bewegt, das zu machen, weil ich mir dachte, ich brauche einen intensiveren Input für mich selbst als Lernende. Und so habe ich mich dafür entschieden. Und bin dann auch ganz stark auf das Führen-Thema in der Weiterbildung eingegangen. Natürlich ist das immer so ein bisschen breit gefächert. Viele haben dann auch ihren Fokus eher auf die Kinder- und Jugendhilfe gelegt und haben Elternberatung geübt. Und ich habe immer ein bisschen mehr die Situation mit den Kollegen als Beispiel genannt oder mit manchmal auch mit Kindern, weil meine Eltern, mein Opa, alle meine Familienmitglieder sind Führungsmenschen und alle beschweren sich über die Führung und sagen, das ist so schrecklich. Und ich dachte mir irgendwie so, das kann doch nicht nur schrecklich sein. Also mir macht es unglaublich viel Spaß. Klar, nervt auch mal was, aber eigentlich macht es mir die meiste Zeit des Tages Spaß, Menschen zu führen und zu sehen, wie die sich entwickeln. Mehr, wie es jetzt früher bei den Kindern war. So. Und, ja, deswegen.
Ja, das ist ja richtig spannend. Ja. Ich finde jetzt nochmal spannend, dass du eigentlich durch ein Vorbild überhaupt auf dieses Thema systemisch führen, nenne ich das jetzt einfach nochmal, aufmerksam geworden bist. Also der Auslöser, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist durch deine Ausbildung, durch deine Praxisanleiterin, geschehen. Und dann hast du erzählt, hast du im Kinderheim dann auch nochmal natürlich Beratung und Coaching kennengelernt. Haben wir auch eine kleine Parallele. Ich habe da meine praktische Prüfung im Kinderheim gemacht. Und da gab es auch einen Psychologen, der jede Woche kam. Also ich war noch in der Ausbildung und habe auch gedacht, jede Woche kommt hier ein Psychologe. Also ich hatte das ja noch gar nicht so richtig durchdrungen. Mhm. Aber auch das sind wieder so Parallelen, die ich gerade feststelle, wo wir aber jetzt sehen, du hast ein Vorbild gehabt, du hast Kontakt mit diesem Thema gehabt. Wenn ich gar keinen Berührungspunkt mit diesem Thema habe, dann kann ich das natürlich auch gar nicht im Fokus haben. Aber deine Praxisanleiterin hat halt dafür gesorgt oder was in dir ausgelöst, dass du dieses Thema nicht loslässt, sage ich mal, dass du den Faden wieder aufgegriffen hast. Und was ich auch noch, das war so das eine, was ich jetzt wirklich spannend fand, das andere war, du hast gesagt, du wolltest besser vorbereitet sein, besser agieren und reagieren können in Gesprächen. Ja. Und da hast du gesagt, natürlich gibt's viele Fortbildungen, die wir besucht haben. Das kann ich auch bestätigen. Das habe ich früher auch so gemacht selber. Aber sie sind nicht so tief. Und diese Tiefe, die bekomme ich nur in Weiterbildungen und in Ausbildungen, wo ich eine Möglichkeit des Trainings habe. Und da liegen wir auch voll auf einer Wellenlänge. Denn in meinen Fortbildungen, die ich so gebe, sage ich auch immer, ich mache keine Tagesveranstaltung, wo alle einen Tag kommen, sondern ich möchte immer was machen, wo ich einen Input gebe und dann eine Praxisaufgabe, also dass die Leute das in ihrer Praxis ausprobieren und dass wir dann wieder zusammenkommen und sowas wie Frage-Antwort-Runde machen oder wo sind hier meine Stolpersteine, also dass wir es wirklich austauschen und diesen Prozess in diese neuen Verhaltensweisen üben. Und das habe ich bei dir jetzt auch gerade so rausgehört, weil diese systemische Beraterausbildung, geht ja 2 Jahre, ist sehr intensiv. Und ich würde mal sagen, hauptsächlich ist es Persönlichkeitsentwicklung. Ja, oder? Wie siehst du das?
Ja, ganz viel. Und es ist so schön, auch bei den anderen zu beobachten. Und es gibt ja am Ende so ein Kolloquium. Und jetzt denken alle so, oh Gott, wieder ein Test und so. Aber es ist gar nicht schlimm. Man setzt sich mit seinen Fällen nochmal auseinander. Und am Ende gibt es nochmal eine Präsentation. Aber die waren so kreativ und unterschiedlich. Viele haben es nur online gehabt und wir haben uns ein Video angeguckt. Meine Peer Group, unsere Lerngruppe, wir haben was vor Ort gemacht und sind nochmal alle Stationen auch entlang der Timeline, richtig schön systemisch natürlich, entlang gegangen und haben uns immer so gedacht, wie haben wir uns am Anfang eigentlich gefühlt? Was war am Anfang und wo sind wir jetzt? Und so auch versucht, nicht systemisch zu sein, es geht gar nicht. So man nimmt es so auf in den 2 Jahren und kann so viel da mitnehmen für sich, auch wenn man vielleicht sagt, das ist gar nicht mein Feld. Wir hatten einen, der kam aus der IT, gesagt, naja, so ich bin Scrum Master, ich mache ein bisschen was anderes, ich arbeite jetzt nicht mit Kindern und Kollegen und Eltern, aber er hat trotzdem ganz viel für sich mitgenommen und der Austausch ist einfach unglaublich schön in dieser Gruppe und 2 Jahre miteinander verbringen, ja.
Ja, super. Ja, wenn ich da jetzt noch mal anknüpfe, Sarah, also wir haben jetzt gesagt, dein Vorbild hat dich zu diesem Thema systemische Beratung gebracht. Du hast jetzt diese Ausbildung gemacht und vielleicht für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles ist möglich, wenn man das möchte, kann man sich auch als Erzieherin in solche Richtungen bewegen und dort auch noch mal auf ein ganz anderes Level kommen, wenn man dazu Lust hat und sich dazu berufen fühlt. Und jetzt kommen wir doch noch mal zu der Kita-Praxis. Also du bist ja auch Führungskraft bei euch in deiner Einrichtung. Und was würdest du sagen, in welchen Fällen hilft dir dieses Wissen systemisch zu führen? Also wo im Kita-Alltag begegnet dir dieses Thema, dass du jetzt sagen kannst, ja, das kann ich jetzt anwenden in meinem Kita-Alltag, im Gespräch mit Kollegen oder Eltern. Was sind für dich die größten Vorteile im Kita-Alltag?
Für mich war eine ganz große Erkenntnis die Haltung des Nichtwissen. Ich muss es nicht wissen und ich muss keine Lösung haben. Unser Dozent hat immer gesagt, alle wollen, dass wir ein Schnittchen schmieren. Und dann reichen wir es ihnen an und dann können sie sie nehmen. Meine Kollegin kommt und sagt, oh, der Kollege XY, er hat schon wieder das und das gemacht. So. Und dann halte ich so einen Moment inne und lehne mich richtig schön zurück. Und dann sage ich, okay, was erwartest du jetzt von mir? Und dann steigen wir so ein. Und da ist schon mein nächster Punkt, es ist Zeit. Also ich brauche unglaublich viel Zeit zum Führen. Ich bin zwar mit auch im Kinderdienst verankert, aber ich ziehe mich ganz oft raus und meine Tür steht immer offen. Und meine Kollegen können jederzeit kommen und dann machen wir die Tür zu oder wir lassen sie auf. Das entscheiden die Kollegen. Und dann sprechen wir darüber und nehmen uns die Zeit. Und ich bin immer wertschätzend mit allem, was sie bringen. Das ist auch so eine systemische Grundhaltung. Nicht wissend, wertschätzend und den Perspektivwechsel einzuleiten. Gerade bei MitarbeiterInnen, die vielleicht immer wieder ein Verhalten zeigen, das mich stört, wo man jetzt auch salopp sagen könnte, das sind schwierige Mitarbeiter. Ich sehe das gar nicht mehr so. Früher habe ich es so gesehen, das ist eine schwierige Mitarbeiterin, das ist ein schwieriger Mitarbeiter, der macht es nicht so, wie wir es besprochen haben. Nee, ich versuche eher danach zu schauen, sie verhält sich nicht so, weil und was braucht sie noch, um vielleicht das Verhalten so anzupassen? Und im Zweifelsfall entscheide ich mich auch eher für Verhaltensdiversität. Warum muss alles immer gleich laufen? Warum muss es immer so laufen, wie ich es mir jetzt gerade vorstelle? Damit schränke ich ja eigentlich eher meine Kolleginnen nur ein. Das möchte ich nicht, sondern ich lehne mich zurück und schaue, was sie mitbringen und nutze diese Ressourcen.
Ja. Wow, da war jetzt schon wieder so viel drin.
Ja, sorry.
Mal sehen, ob ich noch alles auf die Reihe kriege. Der erste Punkt fand ich super spannend. Du hast jetzt so gesagt, der Vorteil oder auch für dich, die Haltung ist natürlich entscheidend und entspannt dich auch in deiner Führungsrolle, in deiner Führungspersönlichkeit. die Haltung des Nichtwissens. Also das fand ich jetzt sehr, sehr spannend, das nochmal zu hören. Und auch sehr schön dein Beispiel mit ein Brot geschmiert. Ja, wir schmieren unseren Kollegen ein Schnittchen, genau, ja. Hast du gesagt. Also, dass wir eine Lösung immer haben wollen, dass wir alles wissen wollen, weil wir sind ja die Führungskraft, ja. Oder wenn ihr euch auch Kita-Leitung nennt, ist auch in Ordnung. Wir sind die Führungskraft und wir müssen alles wissen, ja.
Genau.
Und wir müssen also das Wissen haben und wir müssen auch sofort die Lösung haben. Das ist, glaube ich, ein ganz großer Druck, den viele da draußen haben.
Ja.
Gerade eben auch die Leute, die in diese Rolle einsteigen. Sie denken, sie sind vor allen Dingen immer rechtlich noch nicht gut aufgestellt und fachlich auch noch nicht gut aufgestellt. Sie wissen noch nicht alles, ja. So, und wenn sie dann alles wissen, dann merken sie, dass sie doch wieder was nicht wissen, dass es nur ein ganz kleiner Teil ist. Ja, und dann dieser zweite Druck, fand ich auch super gut von dir nochmal rausgehoben, sofort eine Lösung parat haben. Sofort, ja, wenn das jetzt so ist, dann muss ich als Führungskraft sofort die Lösung haben.
Ja.
Und ich lebe, weil ich das von mir selber erwarte, lebe ich das auch so vor meinem Team.
Ja.
Die spüren das, ohne dass ich das sage. Und deswegen verhalten sie sich auch so. Deswegen kommen sie in mein Büro und fragen mich, und ich soll ihnen wie aus der Pistole geschossen eben schnell die Antwort für dieses Mega-Problem sagen. Und wehe dem, ich habe sie nicht. Ja?
Ja.
Und solange ich aus diesem Rad nicht aussteige, bin ich voll im Hamsterrad. Ja.
Ja.
Ich glaube, das sind zwei super wertvolle Tipps, also nicht alles wissen müssen, nicht alles lösen können sofort, ja. Und auch dein Perspektivwechsel, dieser Punkt, den finde ich auch so, ja, wirklich mega kraftvoll, muss ich sagen, einen Perspektivwechsel einzuleiten und zu sagen, mein Gegenüber, meine Kollegin macht es jetzt noch nicht, weil oder jetzt, heute, gerade noch nicht. Das bedeutet aber nicht, für immer macht sie niemals das und das. Dann habe ich ja wieder die Kollegin festgelegt.
Ja.
Sondern heute schafft sie es gerade nicht. Ja. Und mir dann nicht sagen, ja, morgen wird sie es auch nicht schaffen. Ne? Sondern wirklich auch die Möglichkeit einräumen. Und was ich da auch sehr spannend finde, immer, dass jedes Verhalten eine Ursache hat.
Genau.
Das mir hat das so doll geholfen, auch in meiner Beraterausbildung. Jedes Verhalten hat eine Ursache. Also wenn ein Kind so anstrengend in Anführungszeichen ist, dann ist es nicht anstrengend, weil es uns jetzt gerade auf den Zeiger gehen will, sage ich jetzt mal einfach so, sondern das Kind hat dafür einen Grund. Und meine Aufgabe ist es, diesen Grund zu erforschen und dann zu gucken, ob ich das verändern kann.
Ja, und gleichzeitig ist es ja nicht ein Ursache-Wirkungsding, so das, wie wir das von Pavlos Hund kennen, sondern es sind Muster, es ist ein erlerntes Verhalten, es ist etwas, was immer gut funktioniert hat über Jahre hinweg. Und wenn man sich das vorstellt, was Kinder mit 4, 5 Verhaltensweisen haben, wo wir uns fragen, Warum macht das nicht? Ich habe einen 8-Jährigen, der läuft jeden Tag 3 Runden um den Tisch, wenn er in die Einrichtung kommt. Jeden Tag 3 Runden um den Tisch. Ich kann nichts tun, um das zu verändern. Ich lasse ihn das. Aber er ist 8 und hat so eine Verhaltensdiversität und so ein Muster. Was ist da mit jemandem, der schon 50 ist oder 63 ist und hat schon jahrelang mit diesem Muster erfolgreich gelebt? Und natürlich wird diese Person dieses Muster nicht von heute auf morgen ändern, weil ich jetzt die Regel aufstelle, dass wir uns immer 5 Minuten vorher einstechen. Nein, das wird dieses Verhalten nicht verändern, sondern es ist ein Muster und wir müssen schauen, wieso hat diese Person dieses Muster und was bringt es der Person? Es hat immer einen Mehrwert und dann kann der Mehrwert auch für mich da sein vielleicht.
Genau, also das finde ich super hilfreich. Also diese Dinge, die wir jetzt gerade aufgezählt haben, nicht alles wissen müssen, nicht alles lösen müssen, Perspektivwechsel einleiten. Das sind viele Dinge und diese Muster dahinter erkennen natürlich. Das haben wir jetzt gerade so zusammengefasst. Und ja, vielleicht hast du noch einen Tipp für die Führungskräfte in den Krippen und Kitas im Hort. Was würdest du ihnen mit auf den Weg geben in Richtung systemisches Führen, damit sie entspannter und erfüllter in ihren Job gehen können und auch das so leben können, wie sie es sich vorgestellt haben?
Ja, ich finde ganz wichtig die innere Überzeugung der eigenen Arbeit. Und wenn ich bei einem Träger bin, der Entscheidungen trifft oder Konzepte umsetzt, hinter denen ich nicht 100% stehe, ist es nicht mein richtiger Träger. Ich muss einen Träger finden, wo die Arbeit so funktioniert, wie ich sie auch selbst spüre und leben möchte. Nur dann kann ich authentisch führen und hinter diesen Entscheidungen stehen. Und die Kontaktfähigkeit, einfach auf die Kolleginnen zuzugehen und nicht nur morgens diese Morgenrunde, die ja viele Leitungen machen, sondern wirklich einfach da zu sein. Ich lasse ganz oft meinen Papierkram liegen und gehe mit in den Kinderdienst, einfach um da zu sein und dann auch nicht diese kontrollierende Funktion zu haben, sondern einfach das Leben mitzuerleben, was meine Kolleginnen haben, weil nur dann kann ich es auch wirklich nachvollziehen, was für eine Situation sie wirklich sind, wenn ich sie selbst auch emotional erlebe.
Ja, genau. Vielleicht, Sarah, hast du auch noch einen Tipp? Also viele Kolleginnen und Kollegen erlebe ich im Moment, wie soll ich das sagen, erschöpft, sage ich einfach mal, in Anbetracht der Corona-Lage. In meinem Netzwerk sind ja Menschen aus der ganzen Bundesrepublik und auch darüber hinaus. Und ich habe gerade gestern noch mit Kolleginnen gesprochen aus Bayern, Baden-Württemberg und so weiter. Die sind einfach total erschöpft. Ja. Und jetzt vielleicht durch deine systemische Brille, welchen Tipp würdest du diesen Führungskräften mitgeben wollen? Also dass sie also nicht immer so mit Chaka Chaka, wir machen alles und wir schaffen alles. Ich glaube, das ist ja im Moment auch nicht das, was die brauchen. Hättest du einen Tipp für diese Kolleginnen, die gerade so erschöpft sind? Was hilft dir in so einer, in dieser Situation gerade?
Also, was mir unglaublich geholfen hat im letzten Jahr, ist, dass ich mir einen eigenen Coach gesucht habe und er ist nicht teuer. Ich bezahle keine 1.000 Euro oder so, sondern sie ist günstig und ich kann alle 6 Wochen hingehen und über die Dinge, die in den letzten 6 Wochen passiert sind, sprechen. Also das kann ich wirklich nur, ich bereue es, dass ich das nicht viel früher gemacht habe und jede Führungskraft, die ich treffe, sage, geh zum Coaching, es ist so hilfreich. Und auch meinem Partner ist vollkommen entlastet, weil ich nicht mehr ihn ständig vollmecker. Und das Zweite ist, ich weiß, dass die Zeit gerade ganz anstrengend ist. Was ich versuche, ist, mich zurückzulehnen und auch manche Dinge einfach sein zu lassen. Nicht immer 105% zu geben, sondern zu sagen, ja, es ist jetzt gerade so. Ich arbeite ja an der Elterninitiative und ja, natürlich haben wir im letzten Jahr und über den Lockdown Kinder verloren, wo wir einfach es nicht geschafft haben, den Kontakt zu halten. Und es ärgert mich natürlich, aber das ist nun mal so. Wir können nichts daran ändern. Ich kann es nicht ändern. Und deswegen versuche ich es auch gar nicht so richtig zu verändern, sondern einfach diese Situation jetzt so entspannt wie möglich durchzugehen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Hinweis. Also wir können sowieso nicht immer alles schaffen.
Ja.
Und auch bewusst Dinge loszulassen, auch in dem vollen Bewusstsein, dass man das natürlich hätte noch anders regeln können. Aber wir müssen im Moment ja auch alle sehr auf uns selber achten. Wir müssen alle in unserer Energie sein, damit wir im Job und auch in unserem Privatleben, damit wir da gut durch die Tage kommen können und anderen für andere auch da sein können, müssen erstmal für uns selber da sein. Und das bedeutet eben auch mal an der einen oder anderen Stelle was loszulassen und nicht zu tun. Glaube ich, eine größere Herausforderung manchmal, wie dafür Dinge alle noch auf die To-Do-Liste zu schreiben und die noch bis abends spät abzuarbeiten. Genau.
Ja, Oh, genau. Schrecklich.
Ja. Ja, lass uns so ein bisschen zum Ende kommen,
ja.
Sarah. Also ich hatte dir vorhin im Vorgespräch auch erzählt, dass wir ja so ein bisschen im nächsten Jahr in Richtung Kita-Netzwerk gehen.
Ja, ja? Spannendes Projekt.
Genau, also auch das möchte ich gerne nochmal zum Abschluss hier im Podcast erwähnen. Wir wollen im nächsten Jahr neue und alte Hasen der Kita-Branche, Krippenbranche verbinden. Und was sagst du dazu? Kita-Netzwerk oder Netzwerken an sich? Was ist deine Meinung dazu? Vielleicht die letzte Abschlussfrage, bevor wir dann hier aussteigen.
Oh, finde ich unglaublich spannend und wichtig. Ja, unbedingt sich austauschen zu können über verschiedene Themen und Rollen. Bei Männern, das hatten wir auch im Vorgespräch in Einrichtungen, ganz wichtiges Thema. Ja, finde ich eine gute Idee, auf jeden Fall.
Ja, genau. Also, wie gesagt, liebe Leute, wenn ihr hier zuhört, im nächsten Jahr wird es da was geben. Wir werden ein Netzwerk für Kita-Personal, nenne ich das jetzt mal, in die Wege leiten. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt einfach einen Punkt. Alle Dinge, die du vielleicht jetzt noch wissen willst oder wenn es noch irgendeine Frage gibt, die für dich offen geblieben ist, wo du sagst, ach, da würde ich gerne mal hören, wie hat Sarah das und das denn jetzt gemacht mit ihrer berufsbegleitenden Ausbildung. Da für dich verlinke ich dann gerne in den Shownotes nochmal die E-Mail-Adresse. Dann hast du die Möglichkeit, Sarah per Mail anzuschreiben.
Gerne.
Ja, und dann würde ich jetzt sagen, liebe Sarah, vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich, es war ganz toll. Ich war ein bisschen aufgeregt, aber es war richtig schön mit dir.
Ja, vielen Dank und ich wünsche dir alles Gute.
Danke. Ciao.
Tschüss.